Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Explore the Outdoors Podcast mit Brina
und Igor.
Brina lacht sich die ganze Zeit einen ab, weil wir jetzt dreimal den Anlauf hatten zum Starten des Podcastes, aber
hier. Ja, weil du im ersten Satz immer aufgehört hast zu reden.
Ja, aber ich dachte, wir machen so ein Ding zwischen du redest einen Satz und ich rede dann einen Satz und nicht einfach gar nicht reden. Egal. Bevor wir jetzt in die Folge losgehen oder reingehen, ja, heute ist ja eine sehr schöne, interessante Folge, habe ich einen Podcast-Quiz vorbereitet, in dem du jetzt teilnehmen wirst, denn dein wunderschöner Mann trinkt ja gerne Guinness und Whisky und auf dieser Reise, die wir gemacht hatten durch Schottland, Wales, England, hatte ich einige Pints und einige Whisky und du bist ja jetzt schon ein paar Jahre mit mir zusammen und wir waren schon in einigen Destillerien. Für alle, die das jetzt sich denken, wie guckt jetzt eigentlich Brina? Brina guckt jetzt ein bisschen panisch und genervt, weil ich jetzt hier diesen Quiz aufgebaut habe, aber da musst du jetzt durch. Nach so vielen Jahren Genussmittelanalyse und Käufe unterwegs, musst du jetzt einiges mitmachen. Du hast folgendermaßen nach einer Frage 4 Auswahlmöglichkeiten, außer du kannst es sofort beantworten, dann natürlich nicht. Falls du die Auswahlmöglichkeit von A bis D benötigst, musst du das sagen, okay?
Ja, also ich kann dir keine Frage über irgendwelche Alkoholsachen beantworten, sage ich dir direkt.
Du musst.
Wie viel Guinness wird in Schottland oder in, also in Guinness ja Irland, wir reden ja heute gar nicht über Irland, aber du wirst mich trotzdem irgendwas zu Guinness jetzt fragen.
Ja, Irland ist, gehört natürlich jetzt zu unserer Reise hier nicht dazu, aber Guinness wird ja nicht nur in Irland getrunken. Okay, wir gehen in das Quiz rein. Nummer 1. Aus welchem Getreide wird der klassische schottische Single Malt Whisky hauptsächlich hergestellt? Tick, tack, tick, tack.
Keine Ahnung.
Brauchst du eine Auswahl? Okay. A. Reis. B. Gerste. C. Mais. D. Weizen.
Gerste.
Sehr gut. Sehr gut. Weiter geht's. Welche Farbe hat das berühmte Guinness-Bier im Glas wirklich, wenn man es gegen das Licht hält?
Braun?
Nein.
Dunkel, also schwarz?
Nein.
Also doch, es ist doch braun.
Nein. Es ist Rubinrot, dunkles Rubinrot, wenn man das gegen das Licht hält. Das ist ein Irrglaube, dass das schwarzes Bier ist.
Ja, also ich hätte halt braun gesagt, halt so braun, braunrot dann von mir aus, ja. Also es ist halt braun. Also schwarz habe ich jetzt nur gesagt, also es ist ja nicht schwarz im Glas, es ist halt braun eigentlich.
Genau. Also dunkles Rubinrot ist es.
Also ich finde, es ist braun.
Nein, es ist nicht. Aus welchem Material müssen die Fässer sein, in denen der schottische Whisky laut Gesetz mindestens 3 Jahre reifen muss?
Holz? Also.
Oh.
Ja, also.
Welches Holz?
Kirsch.
Willst du nochmal probieren?
Nee, dann mach die Auswahlmöglichkeiten.
A. Eichenholz. B. Edelstahl. C. Ton. Oder D. Kiefernholz.
Dann Eiche.
Sehr gut.
Aber hatten wir nicht mal so irgendwas, das in so Kirschfässern irgendwie
Nein.
gelagert wurde?
Nein, es wird überwiegend in Eichenfässern gelagert und die Eichenfässer waren vorher entweder Bourbon drin oder Weine oder Portweine oder Cognacs und so. Deswegen hast du diese Kirsch.
Ich habe irgendwas mit Kirsche, ja.
Ja. Okay, weiter geht's. In welchen Gläsern serviert man das irische Guinness-Bier in Pubs traditionell, wo der berühmte cremige Schaum perfekt gelingt? Das kennst du aber.
Wie, in welchen Gläsern?
Ja, wie heißen die Gläser? Brauchst du eine Auswahl?
Ja.
A. In kleinen Schnapsgläsern. B. In großen Maßkrügen aus Holz. C. In speziellen geschwungenen Pintgläsern.
Oh,
D.
Wow.
In Weingläsern.
Oh, wow.
Genau, also Leute, um die perfekte Guinness-Krone oben zu bekommen, muss man ein Pintglas davon nehmen. Und das Pintglas ist so groß, dass das ganze Bier als Pint reinpasst. Also es ist über einen halben Liter, das ist knapp 600 Milliliter.
Jedes Bier in einem englischen Pub wird doch in einem Pintglas serviert.
Nein,
ein Cider doch auch.
Nein.
Cider kriegst du immer, also kannst du ja immer ein Pint bestellen.
Ja, aber der Unterschied ist, das Guinness-Glas wird nach unten, ist es enger als oben und nach oben auslaufend, sodass die Schaumkrone sich perfekt aufbauen kann. Also das ist jetzt eine Wissenschaft für sich, aber wir machen jetzt weiter. Wie nennt man das Naturprodukt aus getrocknetem Moos, das im Boden von Mooren vorkommt und viele Whiskys ihr typisches Rauch... Sehr gut. Was schüttet man traditionell niemals in einen hochwertigen schottischen Whisky, weil die Kälte das feine Aroma betäubt?
Eis.
Sehr gut. Was sorgt bei einer Dose Guinness für den perfekten cremigen Schaum?
Das komische Ding in der Dose.
Wie heißt es?
Komisches Ding.
Ja. Was ist da drin? Wie sieht es aus?
Ich habe es noch nie gesehen. Ich höre es nur immer in der Dose.
Und wie hört sich das an? Jetzt sag nicht, wie ein komisches Ding.
Ja, keine Ahnung. Halt wie irgendwas, was in der Dose halt ist.
Es ist eine kleine, spezielle Plastikkugel. Ein Widget heißt es. Was dafür sorgt, dass das Guinness einzigartig aus der Dose eingeschenkt werden kann. Was ist der optische Hauptunterschied in der Schreibweise auf dem Etikett zwischen dem schottischen und dem irischen Whisky?
Das eine wird nur mit Y hinten und das andere mit EY.
Sehr gut. Wo wird was geschrieben?
Oh, das weiß ich nicht.
Das mit Y wird in Schottland genutzt und das EY in Irland. Welches Symbol ziert das Logo auf jedem Guinness-Glas und gilt gleichzeitig als historisches Wahrzeichen Irlands? Brauchst du eine Auswahl?
Ja.
A. Eine Krone. B. Eine keltische Harfe. C. Ein Schiff. D. Ein Distel.
Harfe?
Ja. Eine keltische Harfe ist das Symbol der Iren. Ab wann darf sich ein schottisches Destillat offiziell Whisky nennen und in Flaschen abgefüllt werden?
Wie, ab wann?
Zeit. Ab wann? Du hast ja.
Wie lange muss es im Fass bleiben, oder was?
Genau.
Keine Ahnung.
Brauchst du eine Auswahl?
Ja.
Sofort nach dem Brennen. B. Nach genau einem Jahr.
Ja, ein Jahr hätte ich gesagt.
C. Nach mindestens 3 Jahren. D. Erst nach 10 Jahren Lagerung im Fass.
10 Jahre. Nee, eigentlich hätte ich ein Jahr gedacht.
Ein Jahr? Hm. Okay, es ist 3 Jahre mindestens. Mindestens 3. Manche Destillerien sagen, wir lassen mindestens 10 Jahre drin. Du hast richtig gut abgeschnitten. Du hast fast alles gewusst.
Ja.
Das heißt, du hast aufgepasst auf allen Touren durch Destillerien mit deinem Mann. Sehr gut. Wie gefällt dir so eine Art Einstieg in den Podcast?
Super, vor allem haben wir noch gar nicht gesagt, um was es in sich in dieser Folge überhaupt dreht.
Ach, die Zuhörer wissen das ja, die klicken das ja an, das steht da dran. Also gar kein Problem. So, ich schlürfe meinen Kaffee, obwohl ich lieber ein Guinness trinken würde, aber es ist einfach viel zu früh. Wir haben dann nämlich 10 Uhr morgens.
Also, wie gesagt, heute geht es um unsere Schottland-, Wales- und Nordengland-Reise, die wir im September 2025 gemacht haben. Und wir wollen ein bisschen das Ganze vergleichen mit unserer Schottland-Reise 2018. Das war ja die erste große Reise, die wir mit unserem Van gemacht haben, damals noch mit dem Vito. Da gibt es ja auch schon eine ältere Folge drüber. Und wir dachten, es wäre vielleicht ganz spannend, ja, wie gesagt, das einfach so ein bisschen zu vergleichen, und zwar aus zwei Sichten im Prinzip. Und zwar einmal, dass wir ja jetzt mit dem viel größeren Sprinter unterwegs waren, und natürlich auch, wie sich das Reisen an sich, vor allem halt in Schottland, verändert hat bezüglich Freistehen, wie viel los war, ja, und so weiter.
Ich finde das auch ein ganz guter Vergleich, weil letztes Mal waren wir ultra die Anfänger, was das Campen angeht. Und jetzt nach so vielen Jahren und so vielen Reisen, die wir schon gemacht haben, war das ein wie nach Hause kommen, fand ich.
Ja, wir hatten damals, also wie gesagt, das war ja unsere erste richtige Reise mit dem Van, also die mal ein bisschen länger war. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob wir 2 oder 3 Wochen unterwegs waren.
Drei Wochen.
Oder also ich glaube, es waren nicht ganz 3 Wochen, aber fast. Und wir sind damals direkt von Amsterdam nach Newcastle mit der Fähre gefahren. Das konnte man sich damals noch leisten mit dem kleineren Auto, und damals war es auch noch nicht ganz so teuer.
Ja.
Wir wollten das tatsächlich dann im September nochmal machen, aber das war dann mit dem Sprinter und Kabine, also mit 2 Hunden. Also die haben wir ja jetzt auch noch dabei, die hatten wir ja 2018 auch noch nicht. Und so weiter war das einfach zu teuer, weil wir sind dann von Amsterdam direkt, wie gesagt, nach Newcastle. Und dann ist man ja, glaube ich, nur noch irgendwie 80 Kilometer oder so. Ich müsste jetzt nochmal genau gucken, wie weit von der schottischen Grenze entfernt. Und wir hatten dann unseren ersten Stopp auf einem Campingplatz vor Edinburgh gemacht und sind dann mit den Öffis damals noch nach Edinburgh rein, haben da 2 Tage, glaube ich, verbracht. Und dann hat unsere Reise halt so richtig angefangen. Und wir haben dann hauptsächlich unsere Zeit natürlich auch auf der Isle of Skye und sowas verbracht, weil, ja, das war halt, keine Ahnung, da wollten wir halt auch unbedingt hin. Ja, das war unser großes Ziel. Und das würde ich auch heute, wenn man halt wirklich mal das erste Mal Schottland macht und so die typischen Sachen irgendwie erleben will, würde ich das auch heute immer noch jedem empfehlen, dass man auf jeden Fall mal auf die Isle of Skye fährt.
Genau. Also es war schon geil. Damals war das eine echt krasse Reise für uns. Vor allem für mich, weil ich nicht nur eine Reise vorbereitet habe mit dem Auto und mir schon Gedanken gemacht hatte, ob das Auto da überhaupt überlebt, weil wir hatten schon damals ein paar technische Probleme mit der alten Klapperkiste. Aber ich habe damals auch noch den Heiratsantrag vorbereitet und hatte natürlich noch neben der Reise und aufregenden Vorbereitung der Reise die aufregende Vorbereitung des Antrages im Kopf und hatte dann auch noch Probleme an drei Spots einen guten Platz zu finden, um den Antrag zu machen. Aber Leute, das könnt ihr in der Folge hören, die wir schon mal produziert hatten.
Ja, und was da ja auch witzig war, wir waren ja mit dem Vito unterwegs und also wir hatten da im Auto ja natürlich keine Stehhöhe und das war halt alles sehr eng. Und es hat da wirklich zu der Zeit, als wir waren damals im August, glaube ich, und es hat einfach die drei Wochen fast jeden Tag geregnet. Also eigentlich jeden Tag. Ich glaube, wir hatten ein oder zweimal dann am Ende gutes Wetter. Ja, genau. Aber sonst hat es durchgehend geregnet. Und wir hatten keine Standheizung. Und das war halt auch schon irgendwie wild, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Wir mussten uns dann halt immer im Auto irgendwie umziehen, weil wir ja sonst halt draußen klatschnass geworden wären. Und das musste man dann im Liegen irgendwie machen, auf dem Bett, weil wir hatten ja keinen Platz und hatten keinen Platz zum Stehen. Und das war eigentlich schon echt witzig. Und so viel kann ich schon mal sagen. Das haben wir aber, glaube ich, auch schon oft gesagt, seit wir das größere Auto haben. Diese Stehhöhe beim Campen, das ist schon sehr komfortabel. Ja. Und gerade wenn man so in Gebieten ist, wo es halt viel regnet und schlechtes Wetter ist, ist das schon ganz geil, wenn du dich einfach trocken im Auto umziehen kannst. Ja. Und also.
Der ganz große Unterschied zur letzten Reise ist ja nicht nur, dass wir das Auto verändert haben. Wir haben den Ausbau jetzt im Sprinter auf schlechtes Wetter aufgebaut, also oder geplant für schlechtes Wetter, weil wir gemerkt haben, dass dann für uns eigentlich immer ein kleines Problem entsteht mit zwei Hunden, die eventuell auch noch nass sind durch das Wetter, dann mit uns im Camper sitzen und wir so aufeinander sitzen und das Ganze dann auch noch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit ergibt und deshalb wir jetzt entschieden hatten, bei diesem Ausbau das so zu planen, dass nicht nur die feuchte und warme oder unter Umständen auch kalte Luft weg kann, sondern auch, dass die Jacken schnell trocknen können, dass die Heizung so einstellbar ist, dass man sofort Schuhe, Socken, Hosen, Jacken, T-Shirts sofort trocknen kann oder das Geschirr von den Hunden. Das hat uns jetzt auf dieser Reise einiges erleichtert, weil wir da auch einige Male nass geworden sind. Und was mir noch eingefallen ist, weil du gesagt hast, wir haben uns immer im Liegen umgezogen. Wir haben auf dem Boden gehockt und gegessen, weil wir keinen Tisch hatten.
Ja, und weil wir immer dachten, das war ja, wie gesagt, dann unsere erste richtige Campingreise und wir dachten immer, ja, wir kochen ja dann draußen, aber das war halt gar nicht möglich, weil es halt, wie gesagt, immer geregnet hat und super windig war und wir haben dann nie unseren Gaskocher anbekommen und dann haben wir das immer drin irgendwie auf dem Boden gemacht und uns da irgendwie noch so einen Windschutz gebaut und dann immer Nudeln mit so einer Fertigsoße direkt aus dem Topf gegessen, damit man auch nicht so viel Abwasch und sowas immer hatte.
Ist schon sehr witzig, muss ich sagen, wenn man dann zurückdenkt, wie wir angefangen haben, wie die erste große Reise war und vor allem, wie sich jetzt das Ganze entwickelt hat, wo wir jetzt heute sind, was wir jetzt heute schätzen, was nicht mehr so wichtig ist.
Es war aber trotzdem damals richtig geil.
Ja,
also es war damals einfach cool und es hat uns auch während der Reise gar nichts ausgemacht. Das ist halt nur jetzt, also es ist ja ganz oft so, wenn du in der Situation bist, dann bist du einfach in der Situation, dann kommst du mit der Situation klar und dann machst du halt einfach. Wenn ich jetzt natürlich den Vergleich ziehe und drüber nachdenke, dann ist es natürlich jetzt mit dem Großen und alles ist trocken und man kann normal kochen und so, das ist natürlich schon geil. Also ich würde jetzt nicht mehr unbedingt zurück wollen, aber damals war das okay. Aber ja, vielleicht fangen wir mal an. Jetzt haben wir noch viel über 2018 erzählt, aber wie es denn jetzt halt 2025 war. Also der erste Unterschied war, dass wir gesagt haben, nachdem wir uns, wie gesagt, dann die Fähre nach Newcastle einfach nicht leisten konnten oder wollten, haben wir gesagt, okay, fahren wir vielleicht einfach über den Eurotunnel oder holen wir einfach die Fähre von Calais nach Dover. Da dafür haben wir uns dann auch letztendlich entschieden. Wir sind keine Werbung jetzt, aber ich kann es ja erzählen, weil das für viele, die vielleicht auch Hunde haben, vielleicht auch interessant ist. Wir haben uns dann für PO Ferries heißen die, glaube ich, entschieden, weil die haben an Bord so eine Hunde-Lounge. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie das hieß, aber auf jeden Fall ist das so ein extra Bereich, wenn du mit deinen Hunden reist und dann kannst du die Hunde mit dahin nehmen. Ja. Und da gab es dann auch Wasser, du konntest irgendwie Leckerlis kaufen, ja, du konntest mit denen da rumgehen. Es war so wie halt auf Fern immer so ein kleiner Hundeplatz, wo die ihr Geschäft verrichten konnten. Man hat Getränke bekommen, ich glaube sogar kostenlos. Ja. Und man konnte sich da auch irgendwie noch was zu essen aus dem Automat ziehen oder
es war auf auch jeden Fall, ein kleines Café noch dabei.
Genau, ja, ein kleines Café. Auf jeden Fall war das richtig cool. Also diese Hunde-Lounge kann ich für die Überfahrt wirklich nur empfehlen. Die Fahrt dauert ja auch nicht lange. Das war ja nur eine Stunde. Also das hat sich für uns wirklich gelohnt. Und das war irgendwie auch ganz geil, weil für uns ist jetzt natürlich auch die Anfahrt nach Calais jetzt nicht, also von Deutschland aus nach Frankreich, das war jetzt natürlich auch nicht so weit.
Ja.
Und dann halt die Stunde Überfahrt mit der Fähre. Wir sind ganz, ganz früh gefahren. Wir haben, glaube ich, eine der ersten geholt. Und genau, dann waren wir einfach am nächsten Tag um 8 Uhr, hat unsere Reise dann so richtig gestartet. Und wir waren dann, halt wie gesagt, dann an der Südküste von England. Es war da herrliches Wetter. Wir haben dann an diesen weißen Klippen direkt eine kleine Wanderung gemacht, waren oben an den Klippen noch in so einem Leuchtturm, in so einem typischen Café.
Tee trinken.
Scones essen und Tee trinken. Und das war so richtig, es war ein richtig cooler Start, finde ich, für unsere Reise.
Es hat auch Bock gemacht, weil das war dann auch direkt, du warst halt einfach, du musstest nicht noch fahren, weißt du so? Das fand ich sau cool. Du bist da wirklich von der Fähre runter, hast dann geguckt, wo die nächsten Parkplätze sind, wo man dann direkt am Wasser parken kann und irgendwie eine schöne Runde gehen kann. Das war saugeil.
Und wir hatten am Anfang auch überlegt, Südengland noch mitzumachen, weil Südengland ist ja auch super schön. Und, weißt du, hat man so diese Rosamunde Pilcher Berge, also diese Klippen und sowas im Kopf. Nur wir hatten uns dann überlegt, nee, weil das war dann doch noch zu einer Zeit, es war einfach super Wetter, wo das halt sehr überfüllt war. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja gut, nee, dann fahren wir doch weiter direkt Richtung Wales, weil Wales wollten wir auf jeden Fall mitnehmen, weil da war auch noch keiner von uns. Und dann ging es eigentlich, ja, wie gesagt, straight Richtung Wales, sodass wir schon am nächsten oder übernächsten Tag dort auch angekommen sind. Und da haben wir dann noch eine Zeit lang sind wir an der Küste rumgefahren und das war auch mega cool. In Wales ist halt das Gute, dass da, also da gibt's ja nur grüne Wiesen. Da gibt's ja, also da ist ja nur Land überall gefühlt, ne? Und das Coole ist, dass da wirklich jeder Landwirt seine Wiese einfach anbietet, um halt da zu campen.
Ja.
Das ist meistens so, entweder du kommst da an und da ist ein Tor und da musst du kurz anrufen und dann sagen die dir den Code für das Schloss, das da dran ist. Oder du kannst auch einfach da drauf fahren. Da muss man sich nicht großartig anmelden. Bei manchen ist es so, dass man sich anmelden muss, aber manchmal auch nicht. Du fährst dann einfach auf die Wiese drauf, kannst dir einfach einen Platz aussuchen. Und abends kommen die dann mit ihren Land Rovern vorbei und sammeln dann irgendwie 5 Pfund ein. Oder sowas. Da sollte man halt dann Bargeld dabei haben. Bei manchen ist es auch so, dass man das Geld einfach in weißen Umschlag macht, seine Nummer draufschreibt, sein Kennzeichen und dann in so einen Briefkasten oder sowas schmeißt. Und das haben wir in Wales eigentlich fast immer gemacht, fast überall. Das waren mega coole Plätze immer. Man muss halt autark sein, ne? Da sind halt meistens keine sanitären Anlagen oder sowas dabei.
Und vor allem muss man halt auch zur fahrzeugtechnischen Seite sagen, dass je nach Wetter natürlich die Wiesen sehr, sehr feucht oder durchnässt sind. Dann natürlich darauf achten, dass ihr entweder so Keile oder Boards dabei habt, worauf ihr euch draufstellen könnt über Nacht, um dann leichter wegzukommen.
Ja. Die kommen auch zur Not und ziehen euch raus, aber das will man natürlich nicht. Das kostet, glaube ich, nicht, aber das will man natürlich nicht. Du willst ja dann auch einfach dann nochmal losfahren, wenn du halt losfahren willst. Und die waren auf jeden Fall alle immer super nett und also uns hat das sehr gut gefallen. Wir haben das, wie gesagt, in Wales fast nur gemacht.
Ja.
Und
ich fand halt zum Beispiel auch sehr geil, mit dem einfach mal zu quatschen. Der war unglaublich, also die meisten waren unglaublich freundlich, ne? Die hatten dann auch Bock, da irgendwie ein paar Fragen zu stellen, woher man kommt, was das für Reise ist und wohin wir noch wollen. Und teilweise hatten die auch noch irgendwie Hundis dabei oder ich habe mit dem einen zum Beispiel bestimmt 20 Minuten über seinen Land Rover gequatscht, weil das ja einer meiner Traumautos früher war. an sich muss ich aber auch sagen, dass in Wales alles sehr, sehr nass war. Also es war, finde ich persönlich, dadurch, dass alles so grün war, waren halt auch die Nationalparks sehr nass, sehr, sehr dschungelartig für mich, für mein Empfinden, was aber sehr schön war. Und was ich auch noch sagen muss, die Straßen waren ein gutes Stück schlechter als in Irland. Also sehr marode, ja, kann man sagen, marode, kaputt, sehr viele Schlaglöcher, sehr, sehr eng. In England ja grundsätzlich und Schottland, aber da war es für mich, von meinem Empfinden, besonders eng. Vielleicht wegen dem Sprinter, aber eigentlich fand ich insgesamt das Ganze relativ bescheiden, was die Streckenführung und Strecken an sich anging.
Ja, das ist ja aber das ist ja fast überall so. Das hatten wir, also das ist ja in Schottland und Irland war das mit den Straßen auch so.
Aber halt, das war schlimmer, fand ich.
Sind also halt enge Single-Tracks und
90 km/h Spitze maximal.
Ja. Du hast jetzt gesagt, es war sehr nass, aber ich muss sagen, wir hatten in Wales eigentlich während der Reise super Wetter.
Während der Reise schon, ja.
Wir hatten da richtig viel Glück. Wir hatten da teilweise an die 30 Grad, weil ich vergesse nie, wir haben da diese eine Küstenwanderung gemacht von dem einen Ort in den anderen. Und das war einfach so cool, das war so richtig, wie gesagt, das war wie in so einem Rosamunde-Pilcher-Film, da an der Küste entlang zu gehen.
Fun Fact, ich habe es noch nie gesehen.
Ja, aber ich denke, die meisten kennen das. Und es war einfach so schön und ja, keine Ahnung, es war einfach cool. Und wir waren natürlich auch in den meisten Nationalparks sind wir da halt angefahren. Unter anderem natürlich auch in dem Snowdonia.
Ja.
Ich kann jetzt leider den Namen auch walisisch nicht aussprechen, aber das war auch wirklich geil. Und auch dieser eine, wo wir an diesem Wasserfall waren,
ja,
das war auch richtig, also ja, das war halt wirklich sehr malerisch. Also ja, wie du gesagt hast, so ein bisschen dschungelmäßig, alles sehr grün, alles, ja, wie man sich halt so denkt, ja, da sind überall Kobolde und Feen und sowas. Ja. Genau so hat das da ausgesehen. Und natürlich sehr viele Schafe überall. Und wenn man dann so zwei schreiende Hunde wie unsere dabei hat, also Hunde müsst ihr da auf jeden Fall an der Leine führen. Aber ja, das sollte ja sowieso klar sein.
Ja, es hat auf jeden Fall sehr Bock gemacht. Für uns war das, wie gesagt, das erste Mal. Und das erste Mal war auch schön. Wir hatten in Wales tatsächlich ansonsten, was Reise angeht, gar nicht so viel schlechte Erfahrungen gehabt, bis auf zweimal. Das war, die Story kann man ja ruhig mal erzählen. Wir haben nach einem Übernachtungsplatz gesucht und hatten uns für so einen Wiesen-Campingplatz entschieden und waren da mal gucken. Hatten dann auch kurz angerufen. Dann hat der Mann gesagt, nee, das sind voll oder keine Ahnung, sind reserviert, wie auch immer. Und die Anfahrt oder die Einfahrt war so eng und so verwinkelt, dass ich da vorwärts rein bin. Dann haben wir angerufen, dann ging das Salar leider nicht. Dann musste ich da irgendwie wieder raus. Rückwärts ging aber nicht um die Ecke. Das heißt, ich bin da kurz auf den Platz gefahren, um zu drehen. Und dann kam der Mann da schreiend um die Ecke rausgerannt und hat uns vernannt und keine Ahnung. Der war so böse, dass der nicht aufs Auto gehauen war, alles. Dann sind wir so schnell wie möglich da auch vom Platz runtergefahren, haben uns tausendmal entschuldigt und das war irgendwie sehr, sehr komisch. Also es hat irgendwie für mich gar keinen Grund gegeben, da so zu reagieren, weil wir wollten ja weg.
Also der war voll drüber. Ich weiß auch nicht, was mit dem los war. Wir hatten dann später mal in die Bewertungen geguckt. Das ist wohl manchmal so mit dem, so Choleriker gibt es halt überall auf der Welt. Was will man da machen? Ansonsten halt, wie gesagt, bei den anderen Plätzen, bei den Landwirten, die waren immer alle super alle nett. Top, da hatten wir nie Probleme. Generell hatten wir aber schon in Wales, würde ich jetzt sagen, von allen, wo wir jetzt da auf den britischen Inseln und so unterwegs waren, am meisten Begegnungen mit Leuten, die irgendwie ein bisschen unfreundlicher einfach waren. Und das Lustige ist, also ich will jetzt, wir hatten auch sehr tolle Begegnungen da, ne? Es ist jetzt, ich will das nicht immer so verallgemeinern, aber es ist uns halt irgendwie aufgefallen, dann haben wir das mal gegoogelt. Und ich habe den hier vom Telegraph gerade wieder den Artikel geöffnet, weil hier steht, Welsh are unfriendly and rude, find report by their own tourist board.
Ja.
Also da gab es eine Studie drüber, die eigene Tourismusbranche von denen gemacht hat, dass die Menschen in Wales irgendwie unfreundlich sind, warum auch immer. Und? Also wie gesagt, ich will das jetzt, man kann da sehr gut hinfahren, es gibt ganz viele liebe Menschen da, aber irgendwie diese komischen Begegnungen, wie jetzt mit dem Typ da oder einmal die eine, die da Stress gemacht hat, als wir da abgebogen sind und es war noch super viel Platz und es war eine Frau im Auto und die hat sich so aufgeregt und ich dachte mir nur so, hä, entspann dich doch mal, es ist hier überall so schön, du bist so, so aufgeregt. Und solche Begegnungen hatten wir irgendwie nur in Wales.
Aber das hat gar keinen Sinn ergeben mit der Frau, weil wir hatten einfach, wir sind von einem Platz weggefahren und es war in jede Richtung, ich sag jetzt mal mindestens 500, 600 Meter Platz und wir haben geblinkt. Wir sind halt natürlich jetzt kein Sportwagen, der da aus einer Ecke raus beschleunigen kann. Und die ist eskaliert hinter dem Lenkrad. Die hat uns vernannt, Stinkefinger gezeigt und ist dann wie ein Bekloppter abgerauscht.
Und es ist schon irgendwie, wenn man das mal googelt, also ich habe es jetzt gerade noch mal gegoogelt und hier ist es überall, dass vor allem in Nordwales die Leute unfreundlich wären. Also das schreiben wohl viele Touristen.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, was da los ist, aber die Erfahrung haben wir jetzt, wie gesagt, ein bisschen auch gemacht. Was mich jetzt nicht davon abhalten würde, wieder dahin zu fahren, weil die positiven Sachen und positiven Menschen waren natürlich schon größer als jetzt die negativen Erfahrungen da. Aber ja, ist irgendwie schon ein bisschen witzig.
Wir sind ja danach weitergefahren nach Nordengland oder durch Nordengland in einen Nationalpark. Das war ja der eine Nationalpark, der ursprünglich bei uns so als Wunsch stand, diese Route nachzufahren, die ich mal in einer Explorer-Zeitschrift gesehen hatte. Leider haben wir das nicht geschafft, aber ich fand ja zum Beispiel Nordengland auch richtig cool, weil dort auch nochmal direkt so ein anderer Stil kam, so eine andere Art, also wie soll ich sagen, das Gelände hat sich komplett verändert, die Menschen haben sich plötzlich komplett verändert und es hat sich dann auch so alles so ein bisschen anders angefühlt, obwohl das ja wirklich nur ein paar hundert Kilometer sind. Es hat schon Bock gemacht. Nordengland waren wir bisher, glaube ich, immer nur auf der Durchfahrt letztes Mal, ne? Da haben wir auch nicht so lange gehalten oder gar nichts gemacht.
Haben wir gar nicht gehalten.
Ja.
Wir waren ja, wie gesagt, nur 80 Kilometer davon entfernt. Genau. Also wir wollten unbedingt natürlich in den in diesen Lake District National Park, ja. Also The Lakes, gibt es ein ganzes Taylor-Lied drüber, haben wir die ganze Zeit da immer gehört unterwegs. Und es ist auch ein richtig cooler Nationalpark. Es hat mir auch richtig gut gefallen. Leider hatten wir so schlechtes Wetter in der Zeit, wo wir da waren. Es hat nur geschüttet. Wir haben da einmal eine Wanderung gemacht. Ihr müsst mal bei Insta gucken. Wir haben bei Insta diese ganze Reise auch dokumentiert. Also da seht ihr auch, wo wir überall genau in Wales waren, wo wir überall in Nordengland, wo wir in Schottland waren. Und da haben wir eine Wanderung gemacht. Wir waren so nass, wir und die Hunde. Wir hatten ja alle Regenkleidung an. Die Hunde hatten ihre Sachen an und so. Wir waren einfach so durchnässt und die Hunde gucken auch einfach so geil. Die haben uns so sehr gehasst. Und dann wandert man da irgendwie 3 Stunden irgendwo hoch und dann man sieht einfach nichts, weil es Nebel. War alles einfach Nebel unbewölkt.
Witzigerweise würde ich sagen, schaut mal einmal bei Brina und einmal bei mir vorbei, weil wir haben das Ganze aus 2 verschiedenen Perspektiven gefilmt und geschnitten, dass je nachdem wer, also die Reise ist pro Person so ein bisschen anders wahrgenommen wurde, aber es ist interessant auf jeden Fall.
Aber es war so cool und wenn ich jetzt auch daran denke, also alleine schon in diesem Nationalpark, also in The Lakes, da könntest du alleine schon 2 Wochen Urlaub machen.
Auf jeden Fall.
Weil es ist einfach so schön auch. Und also da will ich auch auf jeden Fall mal nochmal hin. Wir sind dann halt nicht länger geblieben, weil unser ursprüngliches Ziel war ja trotzdem immer noch Schottland.
Ja.
Und aber ich könnte mir auch mal vorstellen, das haben wir auch gesagt, einfach mal nur die ganzen Nationalparks in Nordengland zu machen. Also wir waren dann auch auf dem Rückweg nochmal in anderen Nationalparks in Nordengland und das war auch alles mega cool. Also es ist einfach so, du fährst da so rum und überall stehen diese typischen englischen so alte Landhäuser und halt auch diese, also auch mal ein Castle oder so irgendwas und alles ist so grün und ja, ich weiß nicht, es ist einfach geil.
Dann muss ich noch sagen, haben wir in The Lakes, haben wir auch die Lakes Distillery besucht. Das ist eine relativ junge Whisky-Distillerie und für alle, die Whisky probieren, trinken oder schon weiter drin in dem Thema sind, kann ich nur empfehlen, da mal Halt zu machen. Was ist das Besondere an der The Lakes Distillery? Das ist eine englische Whisky-Distillerie, die einen schottischen Whisky-Brennmeister hat. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, war das die Tochter oder war das die Schwester der Queen, die da das Ganze abgesegnet hat? Da sind ja Fotos von der.
Die Tochter.
Die Tochter der Queen war da und hat den Whisky probiert und hat die Distillerie freigegeben. Dass das das königliche Siegel hat, dass man dort im Prinzip den Whisky bedenkenlos brennen und probieren, trinken kann, wie auch immer. Und das Ganze ist auch in dem Design niedergelegt worden, in den Flaschen. Das ist so eine Art Kreuz.
Also das war halt Princess Anne und die genau, war 2015 ja. einfach halt bei der Eröffnung ja. da und hat also
aber hat ein Siegel gegeben. Der Siegel, auch die Flaschen sind sogar da, die versiegelt sind von ihr, also besiegelt oder wie nennt sich das, die man dort kaufen kann, die sind natürlich unbezahlbar. Ändert jetzt nicht am Geschmack vom Whisky. War auf jeden Fall cool, das zu sehen und das war auch die Empfehlung von mir, wer eine englische Destillerie mal besuchen möchte, The Lakes.
Also die war da zur Eröffnung und dann halt ein paar Jahre später nochmal zur Verköstigung und hat genau. dann halt so, da gab es dann so einige Flaschen, die dann für so eine Charity irgendwie genutzt wurden, aber ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Aber
das und kann es man gibt noch ein Fass von ihr, sie hat ein eigenes Fass, das haben die ja auch gezeigt, ist auch interessant.
Ja.
Königliches Fass.
War auf jeden Fall ganz cool in The Lakes. Ja, und danach sind wir dann schon weiter nach Schottland und es gab so ein paar Punkte, also die wir schon 2018 besucht haben, die wir unbedingt halt nochmal besuchen wollten, haben wir aber nicht dann doch nicht alles gemacht. Das war unter anderem zum Beispiel diese Glenfinn-Viadukt, also dieser, wo der Harry Potter-Zug fährt.
Ja.
Wir hatten am Anfang sogar überlegt, weil wir letztes Mal das so gemacht hatten, dass wir halt geguckt haben, wenn die Dampflok vorbeifährt und so, das war alles auch richtig cool. Also es war ja eins meiner Lieblingserlebnisse, weil als kleiner Harry Potter-Fan. Und diesmal wäre ich halt eigentlich gerne mit dem Zug gefahren. Und wir haben halt auch schon vorher geguckt, aber wir haben schon nichts mehr bekommen, obwohl ich schon Wochen vorher auch geguckt habe zu Hause. Da muss man wirklich, wenn du da in erste Klasse fahren willst, sodass es halt auch wirklich cool ist, ne? Ja, und dass die da mit ihrem Tee-Waggon und sowas vorbeikommen und du dich halt wirklich wie Harry Potter fühlst, da musst du wirklich saufrüh buchen. Und da haben wir halt nichts mehr bekommen. Und dann sind wir letztendlich dann doch nicht da vorbeigefahren, weil da einfach so viel los war. Also es war damals schon, als wir 2018 da waren, war schon richtig viel los.
Ja.
Aber jetzt ist das noch mehr ausgeartet. Die haben noch die Parkplätze vergrößert und alles Mögliche. Und was wir aber noch mal gemacht haben, wir sind noch mal zu dem Loch Lomond gefahren, zu dem Nationalpark, weil es ja da diesen Three-Loch, also Loch,
ich kann
das gar nicht aussprechen, das schottische Loch, keine Ahnung, diesen Forest Drive gibt, genau, wo du online für ein paar Pfund kannst du dann buchen, dass du da im Wald einfach über Nacht wild stehen kannst. Da fährt abends immer noch einmal ein Ranger rum und guckt und du kannst, wenn du das buchst, bekommst du den Code von der Schranke und kannst da reinfahren und kannst da halt legal stehen, es ist aber komplett wild campen. Und das ist richtig cool. Das haben wir 2018 auch schon gemacht und das haben wir jetzt 2025 auf der Reise sogar zweimal nochmal gemacht.
Ja.
Einmal auf der Hinfahrt, als wir Richtung Norden gefahren sind und auf der Rückfahrt auch wieder. Und das kann ich jedem auf jeden Fall nur empfehlen. Das kann man wirklich super leicht einfach mal danach googeln. Das kann man super leicht online buchen. Und da kannst du halt wirklich, da stehst du einfach mitten im Wald alleine. Die Plätze sind, also es gibt zwar viele Plätze da, aber die sind alle
sehr
mit genügend Abstand und ja, das ist ganz cool. An manchen gibt es sogar Feuerstellen noch dabei.
Genau. Wenn man, ich weiß nicht mehr genau, ob man da so diese Pyramid noch braucht und zum Beispiel an dem See da noch zu angeln. Da gibt es noch die Möglichkeit, die Plätze zu buchen, wo du halt noch mit dem Auto hinfährst, aber mit dem Zelt dann relativ nah am Ufer schlafen kannst und dann kannst du auch angeln. Also für Leute, die jetzt noch Bock haben, da irgendwie in den Wäldern Schottlands noch angeln zu gehen, das wäre die Gelegenheit.
Ja. Also das haben wir auf jeden Fall nochmal gemacht und natürlich sind wir auch nochmal zur Isle of Skye gefahren. Wobei ich sagen muss, da wollten wir auch so ein paar Sachen einfach nochmal machen, zum Beispiel Old Man of Store. Das haben wir dann aber doch ausgelassen, weil da war einfach auch die Hölle los.
Ja.
Und was wir nochmal gemacht haben, weil wir das damals hatten mit dem Heiratsantrag an den Fairy Pools, deswegen haben wir diese Wanderung nochmal gemacht und sind halt nochmal genau zu der Stelle im Prinzip, haben das Bild nochmal nachgestellt, waren dann mit den Hunden da und das war auch schon cool. Aber bei den Fairy Pools, das war damals schon so und das ist heute immer noch so, fahrt da am besten wirklich sehr, 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 sehr früh hin. Also sonst ist das auch, dass wir waren schon früh da und es war trotzdem schon relativ viel los.
Ja.
Also als wir dieses Mal auf der Isle of Skye angekommen sind, da war so ein krasses Wetter. Es war so windig, sowas habe ich noch nicht erlebt. Wir sind mit den Hunden raus, weil die mussten halt mal und wir sind da in so einer Ruine irgendwie von so einem Parkplatz auch aus hoch und es war so windig. Ich habe gedacht, die Hunde fliegen weg. Das war so krass, wirklich. Ich habe selten so einen Wind erlebt Und wir sind noch mal auf dem gleichen Campingplatz auf der Isle of Skye, weil auf der Isle of Skye ist mit Freistehen ist einfach schwierig. Würde ich auch keinem empfehlen. Es ist einfach überfüllt dort.
Ja,
auf jeden Fall. Es sind halt immer mehr Leute unterwegs. Und ja, die Einheimischen, die haben da auch keinen Bock mehr drauf, dass da jeder irgendwo rumsteht. Also sucht euch da wirklich Plätze, auf denen man wirklich halt auch legal irgendwie stehen kann, damit das halt nicht noch schlimmer wird. Gibt es auch genügend. Und wir waren halt, wie gesagt, wieder auf dem gleichen Campingplatz wie damals. Und man konnte kaum rausgehen. So sehr hat es gewinnt. Unser ganzes Auto hat gewackelt. Das war so krass. Neben uns waren welche, das waren, glaube ich, Campinganfänger. Die sind gar nicht klargekommen. Die wollten zu den Duschen gehen.
Ja.
Denen ist alles weggeflogen. Das war so krass, diese Nacht. Und ja, am nächsten Tag
sind wir wieder zurückgefahren. Das war
Wir sind ja schon noch, wir haben schon noch ein paar Sachen dann auch gemacht, aber halt wie gesagt unter anderem das auch mit den Fairy Pools, aber wir wollten ein paar Sachen mehr noch machen, auch nochmal wie gesagt Old Man of Store oder auch nochmal zu diesem Feenzirkel da, aber das haben wir dann doch alles ausgelassen, weil es uns einfach zu voll, zu windig war und wir gesagt haben, ja da waren wir ja eigentlich schon, aber viel weiter im Norden waren wir eigentlich noch gar nicht von Schottland und dann sind wir einfach nochmal zurückgefahren und haben gesagt, wir machen jetzt mal den ganzen Norden von Schottland und wirklich bis ganz hoch an die Spitze und so,
ja.
Und haben dann gesagt, dann versuchen wir lieber das mal so zu machen, das, was wir halt noch nicht gesehen haben und sind dann diese North Coast 500, also diese NC 500 gefahren und das kann ich euch wirklich nur empfehlen, das war so eine schöne Strecke, also das war ja für uns jetzt auch dann das erste Mal, das haben wir letztes Mal ausgelassen, braucht man natürlich auch ein bisschen Zeit, wenn man das alles machen will und das war einfach so geil, wie wir da rumgefahren sind, das war ja teilweise, hat sich das angefühlt, als wäre man irgendwo in, keine Ahnung, in Kanada oder so. Also das fand ich schon echt richtig cool. Da haben wir auch schon gesagt, da könnte man auch wirklich mal hinfahren und einfach auf diesem Abschnitt, der ja natürlich auch einige Kilometer lang ist, einfach auch mehrere Wochen verbringen.
Ja, also die Küstenroute, die hat uns sehr gefallen. Ich muss auch sagen, dass wir das auch ein bisschen blöd gemacht haben. Wir haben auf der Isle of Skye, ich glaube, wir waren aber nur einen Tag da, Schatz. Wir hatten nur eine Übernachtung und dann sind wir am nächsten Tag nach den Fairy Pools weitergefahren, tatsächlich. Ja. Wir hatten das schlechtes Wetter gehabt, sind dann die NC 500 gefahren, wo wir ständig richtig geiles Wetter hatten, haben aber nirgendwo da gehalten, bis auf die eine Stelle da abends, wo wir dann übernachtet haben und hätten dann eigentlich viel, viel clevererweise oder schlauerweise besser da irgendwie die Spots gesucht und an der NC 500 langsam uns hochgearbeitet. Aber ja.
Wer hat also diese NC 500, die ist ja irgendwie über 800 Kilometer lang.
Ja.
Und ja, also wie gesagt, da kann man sich, ich kann da nur empfehlen, sich da Zeit zu nehmen und wirklich da mal stehen zu bleiben. Was da halt wirklich cool ist, da generell im Norden von Schottland, man kann, also halt auch auf dieser Straße speziell, man kann da wirklich überall frei stehen. Also da ist es überall so, dass an diesen, ich nenne es jetzt mal Wanderparkplätze, Waldparkplätze, dass man da die Möglichkeit hat, freizustehen. Man kann da zahlen, es ist aber immer so Invitation to Pay. Also man muss wohl offiziell nicht zahlen, wir haben es aber immer gemacht, weil wir wollen natürlich auch, dass diese Plätze dann irgendwie erhalten bleiben.
Ja, genau.
Und das waren immer nur ein paar Euro und du kannst halt für 24 Stunden da stehen. Das Ding ist nur, es ist da einfach sau viel los. Es ist überfüllt. Man sieht überall Indie-Camper, Roadsurfer, Menschen, die sich halt Camper gemietet haben. Und wir waren da an Plätzen, wenn wir da teilweise angekommen sind, weil wir sind nicht so diejenigen, die immer erst super spät ankommen. Wir sind meistens schon nachmittags dann irgendwo am Platz. Und dann denkt man sich so, oh ja, voll der geile Platz, sind noch ein paar andere da, alles okay. Und du wirst am nächsten Tag wach und der ganze Parkplatz ist voll. Meistens steht da auch eigentlich dabei auf den Parkplätzen, für wie viele Camper das gedacht ist.
Genau.
Da hält sich aber leider keine Sau dran.
Ja.
Und es ist einfach, Tür an Tür stellen die sich neben dich. Das ist halt manchmal wirklich sehr traurig. Also vor allem, wir würden das niemals machen, ja, wenn es jetzt halt voll ist, dann stelle ich mich nicht so nah neben ein, dass der andere die Tür nicht mehr aufkriegt.
Ja.
Aber manchen Leuten ist es halt einfach egal und das ist dann halt ein bisschen ärgerlich. Aber an sich ist es ziemlich geil gemacht, dass du halt überall da stehen kannst.
Meistens sind das, wie gesagt, Anfänger, die halt auch sowas überhaupt nicht verstehen, dass man das nicht möchte oder das auch überhaupt nicht checken, dass es scheiße ist, da Tür an Tür zu stehen. Um es in Zahlen zu nennen, was wir gerade gesagt haben, wir sind angekommen und hatten zwei andere Fahrzeuge, die verstreut auf dem Platz standen. Sind aufgewacht zu 12 Fahrzeugen. Also ich habe auch ein Video gemacht dazu auf Instagram, ein Reel, wo man das ganz schön sieht, wo ich dann extra hochgelatscht bin, um das von oben mal zu zeigen, wie viele Camper da einfach parken. Und das ist, finde ich, einfach voll übertrieben. Und ich verstehe halt schon die Leute, dass die dann abends ohne Erfahrung erst sehr spät anfangen, Spots zu suchen, ne? Neu in dem Camping-Game sind. Wir waren auch mal neu drin. Aber irgendwie muss ich sagen, ein gesunder Menschenverstand ist doch schon da, um zu sagen, hey, da stehen schon 10 Fahrzeuge, ich stelle mich jetzt nicht mehr dazu. Vor allem, wenn da überall Schilder sind, maximal 3 Plätze oder 3 Fahrzeuge, 3 Camper zugelassen. Und dann ist irgendwann, haben die auch alle in den ganzen Kommunen oder Gemeinden keinen Bock mehr auf uns Camper und sperren die Teile oder machen die so teuer, dass sich das überhaupt nicht mehr rentiert. Das haben wir übrigens auch festgestellt, dass da auf Isle of Skye, um nochmal ganz kurz zurückzukommen, mehr Schilder existieren mit No Camping oder No Overnight als 2018.
Ja, auf jeden Fall. Also in ganz Schottland hat man das eigentlich wahrgenommen, ja. Dass halt immer, also das ist ja das, was ich meinte, die Einheimischen haben da auch keinen Bock mehr drauf, nee. Dass jeder sich irgendwie beschissen hinstellt oder was auch immer macht. Wir haben übrigens noch eine Übernachtung auf der Isle of Skye gemacht, und zwar an dem Leuchtturm, an dem Neast Point. Da waren wir nämlich beim ersten Mal nicht.
Ich wusste gar nicht, dass das Isle of Skye ist. Okay.
Ja, und da wollte ich dann halt unbedingt noch hin. Und da hatte man dann halt auch die Möglichkeit, auf dem Parkplatz eine Nacht einfach zu stehen. Da hatten wir einen wunderschönen Sonnenuntergang. Also ich fand das da auch ganz cool. Natürlich, wenn ihr auf solchen Parkplätzen steht, also wir haben ja jetzt gesagt, ja, da kann man freistehen und was auch immer. Natürlich auch da gilt, man kann da übernachten, aber ihr könnt da jetzt kein Camp aufbauen. Also lasst eure Stühle drin, fangt nicht an, draußen irgendwie zu kochen oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur, um da zu übernachten und nicht, um da sein Lager aufzuschlagen. Und was wir eben über Wales erzählt haben, mit diesen Bauern oder mit diesen Leuten, die einfach halt ihre Privatplätze im Prinzip anbieten, das gab es im Norden von Schottland auch ganz oft. Da haben wir doch einmal noch bei diesem Pärchen gestanden, wo man auch wirklich so direkt am Meer an der Küste gestanden hat, auf so einem kleinen Schotterparkplatz. Und das war auch ziemlich cool. Also es war genauso, da musste man dann wieder seine 5 Pfund in den Umschlag machen und hat dann da einfach super gestanden. Du bist einfach sicher, es ist legal und du hast trotzdem dieses Wildcamping-Feeling.
Welcher Spot war das? Ich weiß gerade nicht mehr. Welches Pärchen?
Naja, das war halt, haben das nur einmal gemacht, dass das so an der Küste war, wo direkt das Meer dahinter war.
Am Hafen, wo der,
Nee.
Weil das war auch so direkt am Wasser.
Am Hafen, das war ja abends St. Ebbshead.
Ja,
da,
genau.
Da sind wir ja noch mal hin, weil da waren wir letztes Mal auch schon. Das ist immer so unser letzter Punkt, bevor wir Schottland dann wieder verlassen. Und am St. Ebbshead, genau, da kann man auch am Hafen direkt stehen, auch für ein paar Euro, die man da irgendwo einwirft. Aber nee, das war irgendwo im Norden von Schottland. Das war einer, also fand ich, war auch mit einer der coolsten Plätze da, auf jeden Fall. Da war auch nur noch, als wir angekommen sind, war da noch ein anderes Pärchen aus Italien, glaube ich, oder aus Frankreich. Ich weiß gar nicht mehr genau. Die sind dann aber weitergefahren. Und noch ein anderer Camper mit so ein paar Jungs, die da ein bisschen Ball gespielt haben noch. Aber ich glaube, die sind sogar am Ende gefahren und wir waren, glaube ich, dann sogar über Nacht allein. Aber das weiß ich gar nicht mehr genau, ob die noch da waren oder nicht. Dass du jetzt gar keine Erinnerungen daran hast, das kann ich dir jetzt auch nicht helfen, weil mehr Sachen als das kann ich dir jetzt auch nicht sagen.
Naja.
Wir haben dieses Pärchen sogar dann nochmal auf der Fähre getroffen.
Ach so, die waren aus Holland erstens.
Ah, aus Holland.
Nicht aus Italien oder Frankreich. Und zweitens standen über Nacht dann 4 weitere Camper neben uns. Da habe ich auch ein Video und eine Story gemacht.
Die sind aber alle relativ früh dann gefahren, weil wir waren auf jeden Fall tagsüber fast alleine an dem Platz da.
Und wir standen oberhalb des Wassers und nicht direkt am Wasser.
Ah ja, ich habe ja nur gesagt, man hat die Sicht aufs Meer halt gehabt.
Weil ich habe jetzt irgendwie im Kopf gehabt, dass wir jetzt direkt am Wasser standen, weil wir standen einmal direkt am Wasser, aber das war ein öffentlicher Platz, wo wir dann zu den Kühen gewandert sind, die angeblich im Wasser stehen und schwimmen. Das war ja auch so ein Ja, cooler also, Spot eigentlich, wo ich hin wollte.
Ja, das war, wir haben noch einmal einen Abstecher, weil wir dann auf der Isle of Skye ja nur 2 Nächte waren, haben wir gesagt, okay, wir machen noch eine andere Insel und sind dann auf die Isle of Mull gefahren.
Genau.
Da hatten wir dann noch so ein Ding, oh, das war auch so, da sind wir da angekommen, wollten die Fähre nehmen, da war die Fähre kaputt. Da mussten wir da irgendwie 8 Stunden warten, bis die Fähre nochmal ging und sind dann halt abends da erst angekommen. Und ja, auf der Insel gibt es halt so einen Strand, wo diese Highland-Kettle, also diese Highland-Kühe, halt frei rumlaufen teilweise.
Ja.
Nur, wir sind da extra hin, aber leider waren die bei uns jetzt halt nicht da. Aber es war trotzdem, also ja, an sich war es auch da richtig cool.
Das war ein sehr geiler Spot, ja. Auf jeden Fall, ja.
Und das war halt an diesem Strand, da war halt so ein kleines Café und die bieten halt auch an, dass man dann über Nacht da steht. Und da war es wieder genauso, du hast deine, dein Geld in Umschlag gemacht und bei denen da in den Briefkasten und konntest dann da über Nacht stehen. Das war auch cool. Und neben uns ist da abends so eine Frau hingekommen, die war alleine am Reisen, die war bestimmt schon über 70, an die 80.
Ja.
Und die war einfach alleine unterwegs und es war so cool. Ich hab diese Frau so gefeiert, so in dem Alter alleine mit dem Camper unterwegs. Das fand ich richtig cool. Ja.
Also wirklich eine Omi, die hat alles auch sehr, sehr entspannt und langsam gemacht und hatte so einen ganz alten T3 war das, glaube ich, VW T3 Bus und da war alles noch richtig original und alt und ja, so wie man es sich halt vorstellt und ich glaube, der hat so die letzten Jahre noch sich so gedacht, oh, ich starte jetzt nochmal so eine Tour und mach das noch oder vielleicht stand das noch auf ihrer Bucketlist. Auf jeden Fall mega geil, dass sie das durchzieht und das auch so macht, weil ganz ehrlich, die Anfahrten sind teilweise nicht ohne, weil es einfach eng ist. Jetzt nicht anspruchsvoll technisch von der Strecke, sondern einfach nur eng. Und wenn du natürlich als Omi so ein Fahrzeug halt fährst, ja, die hatte auch einen Rollator, die konnte sich wahrscheinlich jetzt auch nicht so krass schnell bewegen. Schon wahrscheinlich eine Herausforderung gewesen.
Ja, also das aber war auf jeden Fall auch cool, dass wir den Abstecher dahin gemacht haben. Leider auch nur kurz. Ich glaube auch nur eine Nacht oder 2 Nächte sind wir geblieben. Aber wir hätten gerne noch mehr Inseln gemacht, aber das war tatsächlich relativ teuer mit den Fähren da immer hin und her. Und da muss man dann auch überlegen, zeitlich und ja, halt wie gesagt auch finanziell, was man jetzt macht, wenn man halt auch nur begrenzt irgendwie Zeit hat, wenn man unterwegs ist. Weil natürlich kann man, wenn man diese ganzen Inseln machen will, dann reicht es schon, wenn man nur diese Inseln macht und ist schon 4 Wochen unterwegs.
Auf der Rückfahrt von dem nördlichsten Punkt Schottlands hatte ich mit einem Follower drüber geschrieben, die tatsächlich nur eine reine Inselhopping-Tour gemacht hatten mit ihrem Camper und die haben damals in 6 Wochen 12.000 Euro ausgegeben.
Ja.
Ja, das ist schon, eine Stange Geld.
Ja, das ist halt krass. Um das irgendwie nochmal genau zu vergleichen, was wir am Anfang gesagt haben, wie sich das Reisen da zwischen 2018 und 2025 verändert hat, es ist halt einfach noch voller geworden.
Boah,
es ist halt einfach,
ja,
es war damals schon nicht leer, würde ich sagen, aber das war jetzt wirklich kein Vergleich mehr. Gerade an den Hotspots, bei uns war das ja teilweise noch so, dass man da irgendwie geparkt hat und jetzt ist das wirklich so, dass alle Parkplätze kostenpflichtig sind, ausgebaut sind, mit Tourismuszentrum dabei und sowas. Und halt, wie gesagt, gerade auf der Isle of Skye, die ist einfach voll. Also da, das ist cool. Also es ist trotzdem cool, es ist trotzdem super schön alles. Ich kann es trotzdem empfehlen, da hinzufahren. Aber egal, auch wenn ihr da morgens früh losgeht, da sind andere Leute. Also früher war das ja noch so, wir haben das ja auch immer gerne gemacht, wir wandern dann einfach schon um 7 Uhr los und dann bist du da alleine, aber das ist heute nicht mehr so. Nee. Auch da sind halt ganz viele andere Leute, die jetzt genauso denken.
Ich hätte ja noch so einen Tipp gegeben an die Leute, die noch nicht da waren, zu einer bestimmten Jahreszeit zu fahren, wo keine Ferien sind und irgendwie das irgendwie zu vermeiden, dass da so ein Verkehrsaufkommen ist mit anderen Campern und Wanderern, aber es geht nicht. Wir sind schon außerhalb der Ferien gefahren und hatten trotzdem.
Wir fahren ja immer außerhalb
der Ferien. Immer außerhalb der Ferien, genau. Und trotzdem, das war so crazy voll einfach überall. Das hat auch einfach nur genervt teilweise.
Ja. Ansonsten bezüglich Freistehen haben wir jetzt eben schon gesagt, es gibt noch die Möglichkeiten freizustehen. Wir ziehen halt diese komplett legalen Freistehorte einfach immer vor. Also halt wie gesagt, jetzt diese Parkplätze, wo man da halt wirklich auch stehen darf oder sowas. Weil ich finde einfach, man sollte das Land halt auch einfach respektieren und halt nicht da, wie man wild ist und wie man Lust hat, überall hinfahren und sich dann halt wundern, wenn irgendwann gar nichts mehr erlaubt ist. Das Problem hat man ja überall wo halt Camper sind. Und die Möglichkeiten von den Gemeinden und wie gesagt von den Ortschaften sind gegeben, von den Landwirten. Und ich finde, das kann man auch nutzen und unterstützen. Und die 5 Pfund, die tun auch jetzt keinem weh. Ansonsten, was wir auch immer noch oft gemacht haben, ist, dass wir im Pub gegessen haben, weil Pub-Essen einfach geil oder im Pub gehen sowieso einfach geil, gehört einfach während so einer Reise dazu. Und da war es dann halt auch immer so, wenn man dann gesagt hat, ah ja, wir sind mit dem Camper, da können wir gerade über Nacht da stehen, das haben wir in Irland zum Beispiel ja auch oft gemacht, da haben die immer ja gesagt. Das war nie ein Problem.
Ja.
Dann, das ist natürlich auch, ne, du stehst halt auf einem Parkplatz, auf einem Restaurantparkplatz. Das ist jetzt nicht schön in dem Sinne, aber du stehst da sicher, du stehst da gut. Wenn du im Pub deinen Guinness getrunken hast oder dein Cider, dann musst du danach nicht mehr fahren. Also wir haben das sehr oft auch genutzt.
Ja, und man muss hier dazu sagen, dass wir schon in Irland auch in den Pubs waren, wie Brina gerade gesagt hat. Und wir mussten einfach feststellen, dass das Essen in Schottland und England um Welten besser war in den Pubs, wo man alles essen konnte, was man wollte. Es war immer sehr, sehr gut, sehr geil gemacht, zu einem akzeptablen Preis, als jetzt in Irland leider. Da könntet ihr einfach vielleicht darauf achten. Also keine Ahnung, wie erfahren ihr seid, aber da Pub-Besuch ist einfach ein Must-Have und da solltet ihr auch machen und auch gerne einfach mal euch mit Whisky durchprobieren, weil da ist es auch meistens so, dass die auch ihre eigenen Whiskys ausschenken. Zum Beispiel hatten wir noch einmal Halt gemacht in dem einen Nationalpark, in dem wir auch noch mal eine Wanderung gemacht hatten, wo eigentlich auch ein Skigebiet ist. Wir waren sogar auf demselben Campingplatz, wo wir 2018 schon waren. Da waren wir aber dieses Mal endlich mal, haben wir es geschafft, in den Pub zu gehen. Und sehe da, wir gehen dahin nach einer Wanderung und die haben eine unglaublich große Whisky-Auswahl gehabt oberhalb der Bar aus heimischen Whisky-Distillerien. Das war richtig genial. Und es hat auch Spaß gemacht, dann auch nach dem Burger mal ein bisschen sich da reinzusteigern. Und die haben auch natürlich Bock, euch da auch mitzunehmen.
Ja, alles in allem muss ich sagen, Schottland kann man nicht oft genug besuchen. Also wenn ich jetzt auch gerade daran denke, hätte ich auch schon wieder Bock. Wie gesagt, Nordengland war auch super, Wales war auch super. Auch wenn wir da manchmal komische Begegnungen hatten. Es ist einfach so generell, britische Inseln und alles Mögliche ist für mich einfach ein geiles Reiseziel. Auch wenn es oft regnet und es oft nass ist und wir auch am Ende so manchmal so gedacht haben, oh, jetzt mal wieder ein trockener Tag wäre jetzt halt auch geil, ne? Wenn dann die Hunde komplett nass sind, wir komplett nass sind. Aber alles in allem war es ganz cool. Und da noch eine Empfehlung. Auf dem Rückweg, wir wollten eigentlich nochmal dann durch ganz England durchfahren, nochmal dann von Dover zurück nach Calais. Aber das ist ja schon ein Stück Fahrt einfach. Ja. Ne? Und wir haben uns so gedacht, oh, eigentlich, ne, so, wir machen dann, wenn du halt am Ende nur so durch England nochmal fährst, das wäre nur noch eine reine Fahrerei gewesen, so von Spot zu Spot. Wir wollten da eigentlich nichts mehr großartig machen.
Ja, da gibt es auch eigentlich nichts mehr. Das ist ja dann.
Ja, schon, aber das war jetzt für uns halt dieses Mal irgendwie nicht auf dem Plan. Und dann haben wir gesehen, dass mit PO Ferry war das dann, glaube ich, auch. Das haben uns diese Holländer an diesem einen Platz mit dem Meer haben uns gesagt, dass die mit der Fähre gefahren sind. Dass es noch eine Fähre gibt, die ist jetzt nicht von Newcastle, sondern von Hull heißt das, also geschrieben H-U-L-L.
Ja.
Das ist halt noch ein bisschen südlicher, aber halt trotzdem nicht ganz im Süden, also jetzt einfach kein Vergleich mit Dover. Und das war um einiges günstiger. Also von Newcastle aus hätte unsere Rückfahrt ja über 2000 Euro oder sowas gekostet.
Ja.
Und von Hull aus, obwohl du auch irgendwie 12 Stunden dann mit der Fähre fährst, haben wir jetzt um die 400 Euro, glaube ich, bezahlt. Wir haben das spontan noch gebucht, noch während der Reise.
Ja.
Und hatten da auch eine Hundekabine, also weil das war uns ja natürlich wichtig immer, dass die Hunde mit auf die Kabine können und sind dann einfach von da aus nach, ich weiß nicht, war das glaube ich auch nach Calais nochmal gefahren und das war halt total entspannt. Also das kann ich nur empfehlen, wenn man diese Fähre, wenn man mit, das andere ist ja DFDS, die sind halt wie gesagt relativ teuer, wenn man das dann bis nach Newcastle nicht machen will, aber trotzdem jetzt nicht ganz im Süden von England ankommen will, da kann ich nur empfehlen, diese Verbindung nach Hull zu nehmen, weil das war wirklich, das hat sich dann wirklich gelohnt auf der Rückfahrt, um einfach ein paar Kilometer zu sparen.
Was wir mit dem Pärchen noch besprochen hatten, was von denen als sehr, sehr geiler Geheimtipp kam, zu vergleichen, pro Buchung, pro Fähre zu gucken, welche unterschiedlichen Fahrzeugklassen sie anbieten. Weil wir hatten nämlich festgestellt, dass wenn du ein Van einbuchst, das teilweise teurer ist, als wenn du zum Beispiel ein Wohnmobil einbuchst. Oder manchmal haben sich die Preise so unterschieden, dass wenn du Campervan gemacht hast und Wohnmobil, dass es nochmal ganz anders ausgesehen hat.
Genau.
Das also war ganz verrückt. Und die Maße von Fahrzeugen, die waren alle gleich.
Genau, nee, das war nicht gleich. Du musst die Maße immer angeben. Also du kannst auswählen, zum Beispiel Van oder Wohnmobil oder irgendwie nochmal irgendwas anderes, keine Ahnung. Und dann kannst du aber die Maße von deinem Auto einfach angeben. Und es ist ganz egal, was du angibst. Hauptsache, du gibst die Maße richtig an.
Genau.
Und dann haben wir einfach das gemacht mit allen möglichen und haben dann geguckt, was war das günstigste. Und ja, wie gesagt, wir sind da mit 430 Euro oder so irgendwas raus. Oder 430 Pfund. Und das fand ich jetzt eigentlich für die Überfahrt, also es war ja, wie gesagt, es war ja trotzdem, es müssten auch 12 Stunden, es war auf jeden Fall die komplette Nacht. Also es war eine Nachtfahrt.
Ja.
Und das fand ich super eigentlich.
Und es hat also keinen interessiert, da bei der Kontrolle, bei der Einfuhr, ob das jetzt Wohnmobilanmeldung hast oder Campervan-Anmeldung oder Van-Anmeldung hast oder LKW bist, wie auch immer.
Ja. Und für die Hunde war es auch relativ entspannt, weil es sind natürlich keine 16-Stunden-Fahrt oder so. Und wir sind halt, wie gesagt, erst relativ spät abends losgefahren und die mussten gar nicht aufs Klo. Wir haben die einfach drin gelassen, und weil die hassen das ja, auf der Fähre aufs Klo zu gehen. Das ist ja immer voll das Ding.
Ja, also und nicht nur die Hunde, ich hasse es da auch zu gehen. Auf der Kabine, das ist jetzt auch nicht so schön.
Ja, ich finde es jetzt immer auf den Kabinen, finde ich es jetzt nicht schlimm. Aber ja, die Hunde hassen es auf jeden Fall richtig. Und die konnten dann einfach schlafen und am nächsten Morgen sind wir relativ früh angekommen, sind da runtergefahren und dann konnten die da am Hafen halt gehen.
Ja.
Ja, das war schon ganz cool. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Was würdest du sagen, hat sich das für dich so teurer angefühlt als 2018?
Ja, das war
die Reise?
Schon, das war schon teurer, ja.
Obwohl, also wir sind ja auch länger jetzt unterwegs gewesen, aber es war schon vom Sprit und allem, ne, Essen vor allem, hab ich auch das Gefühl, dass wir im Schnitt immer so 75 Euro ausgegeben haben pro Pub-Besuch.
Ja.
Ich würde auch nämlich sagen, das ist halt ein gut Stück teurer geworden und dass das die Reiseplanung halt natürlich beeinflusst, weil wenn man dann noch die Fähre dazu rechnet, dann ist man ganz schnell bei so einer, ich sage jetzt mal, 3- bis 4-wöchigen Reise bei 5.000 Euro oder sogar noch mehr.
Also England ist seit dem Brexit kein günstiges Reiseziel mehr. Das muss man sich halt bewusst sein. Also auch wenn du da einkaufen gehst, da zahlst du 10-20% mehr als im europäischen Durchschnitt jetzt.
Ja. Auch Sprit.
Das sollte einem halt schon klar sein, ja. Aber deswegen haben wir halt an der Fähre dann gespart, ne? Ja,
das stimmt. Das war schon geil. Das war echt ein cooler Move. Okay, das war eine, hoffe ich mal, interessante Folge für euch alle. Wir haben auf jeden Fall während unserer Reise da sehr viele Fragen dazu bekommen und auch sehr viele Videos dazu gemacht. Schaut euch das gerne einfach mal an. Wir posten natürlich sehr viel und sehr regelmäßig, was bedeutet, dass ihr ziemlich weit runterscrollen müsst auf unseren Accounts. Aber hier die Empfehlung, einmal auf Prina und einmal bei mir zu gucken, weil wir das aus zwei verschiedenen Blickwinkeln halt, wie gesagt.
Also ihr könnt einfach bei mir in den Highlights gucken. Ich habe da eigentlich alles.
Ah ja, noch drin. Besser. Ja, ja. Bei mir ist es halt alles weiter unten. Wie gesagt, gebt euch die Zeit, falls ihr euch so eine Reise vorstellen könnt und vorbereitet. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns eher das nächste Mal mit einer neuen, coolen, interessanten Folge von Explore Your Autos Podcast. In eigener Regie mache ich jetzt hier Werbung. Vielleicht noch einmal mit einem coolen Quiz.
Auch wenn, unbedingt.
Wenn Prina hier wieder die Stirn runzelt und mich komisch anguckt. Somit verabschieden wir uns. Tschö mit Ö. Und Prina sagt:
Ciao, Kakao.